Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Als Jugendpastor, der ich ja längere Zeit war, war ich fast jedes Jahr auf Freizeit unterwegs. Und auf diesen Freizeiten gab es selbstverständlich mehrere Höhepunkte. Und einer der Höhepunkte war immer ein Geländespiel. Und aus der Bundesliga der Geländespiele gab es eins, was regelmäßig ganz oben war, den ersten Platz hatte, und das hieß Capture the Flag. Capture the Flag, zu Deutsch, fang die Fahne oder schnapp dir die Fahne, geht folgendermaßen. Man hat zwei Mannschaften, man teilt die Freizeitgruppen einmal in zwei Hälften. Die bekommen jeweils ein riesengroßes Spielfeld zugewiesen. Das ganze Spiel kann sich über einen ganzen Kilometer erstrecken. Und jedes Feld der Mannschaft hat ein Hauptquartier. Also in jedem Feld ist ein Hauptquartier. Und in dem Hauptquartier, ich mache das mal so, habe ich gerade gefunden, eine Fahne. Ja? Und das Ganze haben wir auf der anderen Seite auch nochmal, eine Fahne. Und Ziel ist es, diese Fahne zu mopsen. Also diese Mannschaft hier muss die Fahne von der anderen Mannschaft mopsen und in das eigene Lager bringen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, 50 Teenager, also 25 je auf einer Hälfte, rasen los, ein Kilometer Spielfeldplatz, das geht richtig ab. Und alles ist erlaubt. Man darf die Leute wegrätschen, alles. Natürlich passt man so als Freizeitleiter ein bisschen auf. Aber wir sind natürlich auch selber mit dabei, weil wir haben auch ein wenig Spaß. Und das ist jedes Mal ein gigantisches Vergnügen. Und das Spiel ist dann vorbei, wenn man die Fahne des anderen geschnappt hat und in sein eigenes Lager transportiert hat. Der Fahnenklau. Und ums Klauen und darum, dass man etwas aus dem Lager des anderen heraus reißt, darum geht es auch heute in der Predigt. Allerdings ist der Kontext, der Zusammenhang überhaupt nicht vergleichbar mit dem kleinen schönen Spiel aus einer Jugendfreizeit. Der Zusammenhang ist um ein Vielfaches dramatischer. Es geht im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod. Es geht darum, dass es jemanden etwas kostet, etwas aus dem Feindeslager des anderen herauszureißen. Aber hören wir hinein in den Predigttext aus Offenbarung 1, die Verse 17 bis 19. Da spricht Jesus zu Johannes: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch schau her, ich lebe für immer und ewig und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Luther übersetzt Hölle. Im Griechischen steht da Hades, das Totenreich. Weil es so schön ist, wie wir es schon mal gehört haben, lese ich es nochmal. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch schau her. Ich lebe für immer und ewig und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Der Tod. Der erste Punkt. Danke, Hartmut, für dein Mitnehmen in deine Seele. Das hat mich sehr bewegt und sehr berührt. Der Tod, wir haben ihn lange Zeit versucht auszulagern in die Krankenhäuser und die Heime, in die Tagesschau und ins Internet. Und wir konnten, wenn es uns zu viel wurde, den Besuch abbrechen, die Tagesschau ausmachen, das Internet ausmachen. Der Tod fand nicht dort statt, wo wir lebten. Und wir haben es relativ gut geschafft, ihn immer wieder aus unserem Gedächtnis und aus unserem Herzen zu verdrängen. Seit einem Jahr ist das anders. Seit einem Jahr kommt der Tod erschreckend nah und es gibt inzwischen durchaus einige Menschen, die Menschen kennen, die an diesem Virus gestorben sind. Und der Tod macht nicht Halt vor Geschlecht noch vor Alter. Menschen sterben. Wir können ihn nicht mehr auslagern. Und damit stirbt auch ein Teil in unserer Gesellschaft. Dinge verändern sich dramatisch. Und wir erleben den Tod in einer neuen Macht, wie er in unser Leben hineinbricht. Der Tod, der letzte große Feind der Menschheit, verdrängen geht nicht. Der Tod, auch wenn wir sagen, er ist natürlich und gehört zum Leben dazu, so empfinde ich persönlich ihn nie als natürlich, denn er bedeutet immer Beziehungsabbruch. Es geht immer etwas zu Ende, da ist immer eine Endgültigkeit. Ich weiß noch, wie ich vor dem Grab meiner Oma stand und ich realisierte, ich werde sie hier nie wiedersehen. Er ist nicht natürlich. Er ist einschneidend und eine Macht. Und die Bilder dafür sind reichhaltig. Zum Beispiel dieses hier, das Gefängnis. Das Gefängnis, aus dem es keinen Ausweg gibt. Dieses Bild eines Gefängnisses begleitet den Tod schon immer. Das haben die alten Griechen schon erfunden, dieses Bild. Und es ist präsent bis in die heutige Zeit hinein. Vielleicht hat der ein oder andere letztes Jahr den Tatort aus Münster sich angeschaut, in dem der Kommissar Thiel ja fast eines Todes gestorben ist und er lag im Koma und war in so einem Zwischenreich gefangen, tatsächlich dem Hades, so haben es die Regisseure versucht darzustellen. Und er hat versucht, aus diesem Totenreich herauszukommen und ist gegen Wände gelaufen. Er war verzweifelt. Also das Bild ist aktueller denn je. Und ich finde es tatsächlich auch wenig tröstlich zu sagen, na ja, und wenn ich sterbe, dann lebe ich irgendwo weiter. Also zum Beispiel in meinen Verwandten, also in meinen Nachkommen. Das wirft aber Fragen auf. Was ist denn, wenn ich keine Nachkommen habe? Wo lebe ich denn dann weiter? Und ist es wirklich befriedigend zu sagen, ich diene dann als Nährstoff für den Boden? Ich weiß es nicht. Ich persönlich stelle das für mich in Frage, zumal die ganz große Frage für mich immer noch nicht geklärt ist bei solchen Weltanschauungen, was passiert eigentlich mit meinem Ich? Denn selbst wenn ich in den Nachkommen weiterleben würde, sind sie ja nicht ich. Was passiert mit meiner Person, mit meiner Identität? Wo geht sie hin? Gibt es einen Schlüssel aus diesem Totenreich? Nun, wir feiern heute die Auferstehung. Und deshalb will ich den Punkt des Todes auch nicht allzu lang machen. Und werde, nachdem wir kurz über den Tod nachgedacht haben, jetzt zu dem zweiten Punkt kommen. Der Tod und sein Bezwinger. Der Tod und sein Bezwinger. Die Bibel, ich habe das schon in vielen Predigten ausführlich erläutert, berichtet uns sehr, sehr, sehr glaubwürdig von Jesus. Historisch gesehen extrem glaubwürdig. Ein super Dokument. Und es ist natürlich auch unbestritten, dass es diesen Jesus gegeben hat. Das bestreitet heute eigentlich keiner. Nicht ernsthaft. Die Frage ist nur, wer war dieser Jesus? Wer war dieser Jesus? War er nur ein guter Mann, nach dessen Werten es sich lohnt zu leben, dessen Ideen nachahmenswert sind? Oder war er mehr? Ich glaube, er war mehr. Ich glaube, er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott selbst, der auf diese Welt kam. Er ist derjenige, der Gott offenbart hat. Das glaube ich. Und ich glaube, dass dieser Gott selbst ans Kreuz gegangen ist. Was unvorstellbar und unbegreiflich ist, dass ein Gott sich ans Kreuz nageln lässt. Und er ist keinen sanften Tod gestorben in einem Totenbett. Er hat die Schrecken und die Fürchterlichkeit des Todes in all seiner Grausamkeit durchlitten und durchlebt. Er ist von seinen besten Freunden, von seinem engsten Freundeskreis verraten worden. Alle sind sie abgehauen, als es ernst wurde. Er ist von seinem besten Freund verkauft worden. Ich zähle jetzt mal die 12 Jünger zu seinen besten Freunden. Er ist verkauft worden von seinen besten Freunden. Er ist geschlagen worden von einer menschlichen Autorität, die sich anmaßt, Gott zu sein. Das müsst ihr euch vorstellen. Gott selbst lässt sich von einer anmaßenden Menschheit schlagen. Und er ist einen qualvollen Tod gestorben. Aber schon hier beginnt ein Teil der Hoffnung, so skurril es klingt, so komisch es klingen mag. Aber wenn Gott, und so heißt es ja im Kreuzigungsgeschehen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn Gott Gottverlassenheit erlebt hat, wenn er den Ort kennengelernt hat der absoluten Gottverlassenheit, dann ist selbst der gottverlassenste Ort auf dieser Welt hier und heute nicht mehr gottverlassen. Denkt darüber nach, dass Gott am gottverlassensten Ort war. Das bedeutet für viele Menschen enorme Hoffnung. Gerade vor 2 Tagen habe ich ein Zeugnis gelesen eines Theologen, der nach 45 gelebt hat, Strafgefangener war und bei dem das ganze Weltbild zusammengebrochen ist. Deutschland lag in Schutt und Asche. Seine ganzen Überzeugungen lagen in Schutt und Asche. Spätestens nach Auschwitz war das der Fall. Alles, aber auch wirklich alles lag in Schutt und Asche und er hat den Bombenhagel in Hamburg miterlebt. Und als er dann von einem US-amerikanischen Kaplan eine Bibel geschenkt bekommen hat und er bis zur Kreuzigung fortgeschritten war im Lesen, packte sie ihn. Und auf einmal fühlte er sich verstanden. Dieser Gott hat selbst Leid durchgelebt. Und wenn Jesus unser Bruder ist, dann steht er mitten in unserem Leid an unserer Seite. Was für ein Gott. Einen Feind, der Tod ist ein Feind, der ist der größte Feind der Menschheit. Einen Feind kann man nur dort besiegen, wo er lebt, im Feindesland. Ich möchte euch kurz mit hineinnehmen in die Geschichte von dieser Trilogie Herr der Ringe. Da geht es um einen Ring. Und in diesem Ring ist eine Inschrift, die heißt sinngemäß: Dieser Ring hat die Macht zu knechten und in die Dunkelheit zu treiben. Der Hobbit Frodo versteht irgendwann, es bringt nichts, diesen Ring zu ignorieren, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ach, lass mal den Ring Ring sein. Nein, das bringt nichts. Es bringt nichts, dem Konflikt des Rings aus dem Weg zu gehen. Und es ist keine Macht der Welt in der Lage, diesen Ring zu zerstören. Die Zwerge versuchen es mit einer Axt und scheitern kläglich. Nicht ein Riss ist in dem Ring, nachdem sie ihn versucht haben zu demolieren. Der Zauberer Gandalf sagt, dieser Ring kann nur dort zerstört werden, letztlich, wo er herkommt, am Schicksalsberg. Aber diese Reise dorthin wird etwas kosten, und zwar viel. Jesus Christus ist diese Reise angetreten. Er hat diese Reise gemacht in das Feindesland. An den Ort, an dem es finster ist, an dem kein Licht ist, an dem alles ausscheint. Er ist in das Gefängnis gegangen, von dem wir gerade gesehen haben. Und er hat die Schlüssel genommen und aus der Hand des Todes gerissen. Das ist ein Skandal. Ich will euch auch sagen, warum. Für viele ist Jesus ein netter und lieber Mann gewesen, dessen Ideen gut sind. Aber er kann doch nicht in die Materie eingreifen. Was ist denn das für ein Gottesbild? Ein Gott, der in die Materie eingreift, da packt man sich doch in den Kopf. Das passt doch nicht zu unserer aufgeklärten Welt. Ein Gott, der nicht stirbt, also der den Tod besiegt, ein Mensch, der wieder aufersteht, das ist doch abstrus. Ja, das ist aber nicht nur in unserer heutigen Welt abstrus. Das war auch damals schon abstrus und einer der großen Auseinandersetzungspunkte. Jesus ist nicht verwest. Der Tod hatte keine Macht mehr über ihn. Er ist von den Toten auferstanden. Wenn Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, dann gehört ihm auch die Materie. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, so sagt es Paulus, dann macht das alles hier keinen Sinn, dann können wir auch aufhören. Aber wenn Jesus auferstanden ist, dann hat der Tod, dann hat Corona und alle Krankheiten und Kriege nicht das letzte Wort. Dann hat Jesus das letzte Wort und so wie es in unserem Bibeltext heißt, dann ist er der Erste und der Letzte, das A und das O oder zu Deutsch das A und das Z. Dann wird aus dem Tod, wie Hartmut es schon gesagt hat, nichts Endgültiges, sondern dann wird es eine Durchgangsstation mit einer Hoffnung auf ein Wiedersehen in der Ewigkeit. Endgültig es sich in dem Moment auch anfühlt. Dann ist das, und das ist der dritte Punkt, unser Lichtblick. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort, sondern Christus. Er ist der Anfang und das Ende. Dann strahlt ein Licht auf in all unserer Hoffnungslosigkeit. Und liebe Gemeinde, ihr kennt das alle, wenn ein Raum stockfinster ist und ich zünde eine Kerze an, dann ist er zwar nicht taghell, aber dunkel ist er auch nicht mehr. Der Glaube an Jesus hat die Macht, mein Umfeld und meine Situation völlig neu zu betrachten. Und das kann mir Hoffnung geben. Und das kann mein Warum, meine Sinnfrage verändern. Warum bin ich hier? Um mit Jesus, dem Auferstandenen, unterwegs zu sein. Er gibt meinem Leben Sinn und Perspektive. Und wenn ich mein Warum, das ist die große und allgemeine Sinnfrage, die sich kaum ein Philosoph traut zu stellen, aber wenn diese Sinnfrage geklärt ist, dann habe ich ein Warum. Und wenn ich ein Warum habe in meinem Leben, dann habe ich auf einmal Kraft, Dinge durchzuhalten und durchzustehen, die völlig sinnlos erscheinen. Die Zeugnisse in der Menschheitsgeschichte sind dazu reichhaltig. Ich erinnere nur an Viktor Frankl, der Psychologe, der das KZ überlebt hat und der genau darüber geforscht hat und gesagt hat, wenn das Warum geklärt ist, wenn der Sinn deines Lebens geklärt ist, dann sind Menschen trotz aller Sinnlosigkeit, Endgültigkeit, Zerbrochenheit, Fürchterlichkeit in der Lage, weiterzuleben. Und die Würde, die sie haben, nicht abzulegen. Ist dein Sinn geklärt? Machst du deinen Sinn an dem Auferstandenen fest? Der Auferstehungsbericht ist ein Lichtblick in manch mutloser Zeit, von der wir nicht wissen, wie lange sie noch geht. Manchmal ist es aber schwierig, sich das immer wieder zu vergegenwärtigen. Manchmal ist es schwierig, sich das zu sagen. Und wie Hartmut schon sagte, manchmal ist es auch schwierig, das zu glauben, in Angesicht der Heftigkeit, die der Tod bedeutet. Die gute Nachricht ist, das, was Hartmut auch schon sagte, dass Gott Glaube schenken will. Und er tut das sehr reichhaltig und sehr vielfältig. Er benutzt dazu auch uns Geschwister, dass wir uns gegenseitig Mut zusprechen und uns liebevoll den Kopf immer wieder gerade rücken, nämlich auf den Auferstandenen. Das Kreuz ist leer. Es gibt einen netten Menschen in dieser Gemeinde, der das mit im Herzen trägt und Karten gebastelt hat. Ich hoffe, dass jeder so eine Karte auf dem Stuhl gefunden hat. Es sind auch noch welche hier übrig, liegen noch welche rum. Die soll euch Mut machen. Hängt sie euch an die Pinnwand. Ich hänge mir manchmal Sachen, die ich immer wieder reflektieren möchte, die ich in mein Herz fallen lassen möchte, hänge ich mir an die Pinnwand. Und da können sie lange hängen. Und sie geben mir Mut. Mach dich auf den Weg. Konfrontier dich mit der Auferstehung. Konfrontier dich mit deinem Sinn. Danke, Lena, dass du das gemacht hast. Und weil manchmal eine Sache nicht genug ist und wir mehr brauchen, weil wir haptische Menschen sind, also sinnliche Menschen, die etwas anfassen müssen, riechen müssen, schmecken müssen, sehen müssen, haben wir noch eine zweite Sache. Vor kurzem hat uns der Landesbischof Meister besucht aus Hannover und hat Kerzen mitgebracht. Auch davon habt ihr auf eurem Sitzplatz welche liegen. Mindestens eine pro Familie oder Ehepaar. Wenn euch die Nacht in eurem Leben gerade sehr dunkel und hoffnungslos scheint, wenn ihr daran verzweifelt, dass nichts mehr so ist, wie es ist, wenn ihr daran verzweifelt, dass Freunde gestorben sind, und wenn euch die Traurigkeit überfällt und es vermeintlich sehr dunkel wird in eurem Leben, dann nehmt diese Kerze und zündet sie an. Und denkt daran, hier steht es, er, wie wir es vorhin gehört haben, ist der Erste, das Alpha und der Letzte, das Omega, der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Oder wie ich es schon sagte, das A und das Z. Er ist die Auferstehung und das Leben. Das macht diese Kerze deutlich. Und guckt sie euch an und lasst das Licht des Auferstandenen in eure Herzen fallen. Er ist auferstanden. Amen.